Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Susanne Burkhardt.
Schön, dass Sie dabei sind. Heute schauen wir in den Iran. Wir fragen, was von der verschärften Kopftuchpflicht an Schulen und Universitäten zu halten ist. Wir lernen die Sicht von IWW auf das Design kennen. Und dann lernen wir einen bislang unbekannten Sohn von Mick Jagger kennen, und zwar den Dresdner Olaf.
Ich weiß auch nicht, was Olaf auf Englisch heißt.
Da arbeiten sie immer nach anderer Übersetzung.
Olaf Jagger, so der Titel eines von zwei neuen Kinofilmen, die wir für Sie schon gesehen haben. Ja, und wer findet die Drehorte für solche Filme? Auch das erfahren Sie in dieser Stunde. Wir schauen in den Maschinenraum des Kulturbetriebs und treffen einen Location Scout. Mehr als 6 Monate dauert sie jetzt schon an, die Protestbewegung im Iran, ausgelöst durch den gewaltsamen Tod von Mahsa Amini nach einer Verhaftung durch die iranische Sittenpolizei. Unter dem Titel Frau, Leben, Freiheit wurde und wird demonstriert, gab es Solidaritätsbekundungen auch hier in Deutschland. Wir haben im Fazit immer wieder davon berichtet. Hunderte Menschen starben, viel mehr wurden verhaftet, gefoltert, vergiftet. Seit dieser Woche soll nun auch die Kopftuchpflicht wieder an Schulen und Universitäten strenger durchgesetzt werden. Das kündigte das iranische Bildungsministerium an. Frauen, die sich dem widersetzen, dürfen demzufolge dann nicht mehr am Unterricht teilnehmen. Und was das genau heißt, das kann uns jetzt Gilda Sahebi erläutern. Sie ist freie Journalistin. Das Magazin Focus hat sie 2022 zu einer der 100 Frauen des Jahres gezählt, denn sie hat die Protestbewegung in ihrem Geburtsland von Beginn an verfolgt. Schönen guten Abend, Frau Sahebi.
Guten Abend, hallo.
In den vergangenen Monaten hatte man ja immer auch wieder die Hoffnung, dass die Protestbewegung Erfolge verzeichnet. Wie erklären Sie sich denn jetzt den wieder verschärften Druck bei der Kopftuchpflicht?
Das hat verschiedene Gründe. Einmal ist es natürlich ein Zeichen der Festigkeit des Staates, wie er eine seiner wichtigsten Regeln durchsetzen kann. Und das ist die Kopftuchpflicht. Also der Verschleierungszwang war 1979 eine der allerersten Verordnungen der neuen Islamischen Republik. Und dass sehr viele Frauen im öffentlichen Stadtbild ohne Kopftuch rumlaufen, das ist seit Monaten dem Regime schon ein ganz, ganz großes Dorn im Auge. Die haben schon immer wieder versucht, das auf die ein oder andere Art und Weise zu lösen. Und jetzt ist es auch noch so, ich habe heute mit einer Freundin im Iran auch gesprochen und sie meinte, es wird einfach auch gerade warm. Das heißt, dass es auch nochmal sichtbarer wird, wenn Frauen kein Mantur anziehen und kein Kopftuch. Und deswegen ist es für das Regime extrem wichtig, wenn nicht überlebenswichtig, dass diese Hijab-Frage wieder geklärt ist.
Sie haben ja gerade gesagt, Sie haben mit einer Freundin heute gesprochen. Was hören Sie denn, wie die Frauen reagieren auf diesen jetzt wieder zunehmenden Druck?
Unterschiedlich. Ich habe sie zum Beispiel gefragt, reagieren die Frauen drauf? Also tragen sie denn wieder häufiger Kopftuch, weil der Druck eben jetzt auch schon sehr stark gestiegen ist? Und sie meinte, in Autos zum Beispiel schon, weil beim Fahren oder in Autos, da ist das Regime, dadurch, dass es einfach wirklich ein Überwachungsstaat ist, findet das Regime die Leute. Das heißt, über die Autokennzeichen. Und die Strafen sind immens. Der Pass wird weggenommen. Das Bankkonto wird gesperrt. Es gibt sehr hohe Geldstrafen. Das heißt, wenn man wirklich weiß, dass man eine Strafe bekommen wird, dann halten sich viele Frauen auch wieder dran im Auto, auf der Straße, aber machen das die Frauen weiterhin nicht. Und das zeigen auch die Videos, die auch jetzt wieder in letzter Zeit aus im Iran kamen, dass sehr viele Frauen weiterhin das Kopftuch nicht tragen und es jetzt inzwischen auch schon die Sittenpolizei auch wieder durch die Straßen geht und auch einzelne Menschen inzwischen sich berufen fühlen, die Hijab-Regeln auf das Einhalten zu drängen, weil eben immer noch sehr, sehr viele Frauen das Kopftuch nicht aufsetzen.
Jetzt will man auch an Schulen und Universitäten diese Pflicht stärker durchsetzen. Jetzt sind aber die Universitäten auch das Zentrum des Widerstandes. Lässt sich die Pflicht denn da überhaupt kontrollieren?
Das ist eine sehr interessante Frage und ich glaube, da wird es auch sehr, sehr viele Konflikte geben, weil genau wie Sie sagen, die Universitäten und auch die Schulen, die waren ein Zentrum des Protests der letzten Monate und sind es auch weiterhin. Und das ist genau der Grund, warum das Regime gerade dort die Regeln auch sehr streng wieder durchsetzen möchte, weil es natürlich auch auf die Art und Weise zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt, dass einfach Menschen, Frauen vor allem, die besonders sich widersetzen, dass es die von den Unis ausschließen will. Das macht es sowieso schon lange. Also eine Freundin von mir, die hatte eigentlich einen Dozentinnenjob an der Uni im Herbst bekommen. Und weil sie aber bekannt dafür ist, dass sie eben eher, ich sag mal, widerspenstig ist, wurde ihr das sofort wieder verwehrt. Dadurch will das Regime natürlich auch unliebsame Menschen von den Universitäten fernhalten. Und da muss man jetzt einfach abwarten und schauen, wie groß der Widerstand dagegen sein wird.
Jetzt hören wir außerdem immer wieder von Vergiftung an Mädchenschulen. Es gab jetzt wieder neue Fälle. Die Hintergründe sind ja immer noch weitgehend unklar. Wie schätzen Sie diese Fälle ein?
Ich schätze das, ohne natürlich, dass man jetzt den Beweis hat, weil den wird es, fürchte ich, auch gar nicht so einfach geben. Ich schätze das als Handlung des Regimes ein. Es gab auch Vergiftungen an anderer Stelle. Seit dem Herbst gab es immer wieder Hinweise auf Vergiftungen an Unimensen, also dass das Essen vergiftet war, und auch Vergiftungen in Gefängnissen an Inhaftierten. Da gab es jetzt in den letzten Wochen sehr viele Berichte. Das ist eine gängige Masche des Regimes, weil es einfach dadurch sozusagen diese hässlichen Bilder von blutüberströmten, verletzten, toten, erschossenen Protestierenden vermeiden kann und trotzdem Angst und Schrecken auslösen kann und die Leute davon abbringen möchte, jemals wieder zu protestieren. Das ist ja das Ziel des Regimes. Und ich habe zum Beispiel erfahren von Menschen, die im Laborsystem im Iran arbeiten, MedizinerInnen, medizinisches Personal, dass sie die Anweisung bekommen haben, von Blutproben von vergifteten Mädchen keine Toxikologie aufzunehmen. Das heißt, man kann diese Giftstoffe gar nicht erst nachweisen, weil die Labore sind natürlich auch in der Hand des Regimes. Also, dass es wieder Vergiftungen gibt, das weist für mich einfach darauf hin, dass das Regime den Druck kontinuierlich hochhält und weiterhin Angst und Schrecken verbreiten möchte.
Jetzt gab es am Anfang der Woche die Nachricht, dass der iranische Bildungsminister Youssef Nouri zurückgetreten ist. Er stand auf einer EU-Sanktionsliste, weil er für die willkürliche Verhaftung von Schülern verantwortlich gemacht wurde. Könnte man das denn wenigstens als hoffnungsvolles Zeichen deuten?
Dazu ist es mir ehrlich gesagt zu undurchsichtig. Es gibt keine Pressemitteilung, die irgendwie der Wahrheit entspricht. Grundsätzlich ist aber tatsächlich die Hoffnung schon genau darauf, dass Menschen, die dieses Regime tragen, die Positionen bekleiden, die wichtig sind, dass die Angst bekommen. Und deswegen ist auch die Sanktionspolitik aus dem Ausland, aus westlichen Regierungen der EU sehr, sehr wichtig, weil sozusagen das Risiko für diese Menschen weiterhin im Regime zu bleiben und es zu stützen, größer werden muss, als das rauszugehen. Ob das allerdings so ein Fall ist oder war, das kann ich nicht sagen.
Wird es denn für Sie generell schwieriger, mit Menschen im Iran in Kontakt zu treten? Oder vielleicht auch gefährlicher für die Menschen, mit denen Sie in Kontakt sind?
Gefährlich ist es eigentlich immer. Also das war es von Anfang an. Das hat sich eigentlich nicht verändert. Ich bin eigentlich jeden Tag mit Menschen im Iran in Kontakt, mit unterschiedlichen. Also wir finden immer Mittel und Wege. Und dass es tendenziell von meinem Gefühl her sogar mehr Menschen sind, die in Kontakt treten möchten, zeigt mir eigentlich nur, dass ja, der Widerstandswille und die Wut wahnsinnig groß sind, weil natürlich ist es ein sehr großes Risiko für diese Menschen, mit JournalistInnen besonders in Kontakt zu treten. Und sie machen es aber weiterhin, und zwar auch in großer Zahl.
Jetzt haben Sie ja schon gesagt, wie wichtig die Unterstützung und das Interesse des Auslands ist. Haben Sie das Gefühl, dass diese Unterstützung abebbt über die Monate, oder fühlt sich die Bewegung noch ausreichend unterstützt?
Nein, tut sie nicht. Also ich glaube, das kann man relativ klar sagen. Natürlich ist die Aufmerksamkeit auch sehr stark zurückgegangen aus westlichen Medien, der Politik aber auch. Und das kommt natürlich im Iran auch an. Ich hatte ein Gespräch mit einem Widerständler, sage ich mal, der war im Herbst festgenommen worden, wurde auch gefoltert. Und der hat es sehr rabiat ausgedrückt und gesagt, bei ihm war jetzt sehr viel Wut bis zu Hass sogar gegenüber westlichen Regierungen. Und ich glaube, dass es viele Menschen tatsächlich schon auch haben. Und ich glaube, das ist auch was gefährlich werden kann in der Zukunft. Also in jedem Fall fühlt man sich im Stich gelassen, weil man sagt, dass man eher das Regime stützt, indem man weiter mit ihm verhandelt, indem man nicht richtig sanktioniert, als die Menschen, die jetzt seit Monaten und eigentlich auch schon seit Jahren kämpfen.
Das sagt die freie Journalistin Gilda Sahebi. Wir sprachen über den verschärften Kopftuchzwang und die aktuelle Situation im Iran. Frau Sahebi, ganz herzlichen Dank.
Herzlichen Dank.
Der exilchinesische Konzeptkünstler und Dissident Ai Weiwei wird seit Jahren im Westen als Superstar gefeiert. Mit seinen politisch motivierten Installationen erregt er immer wieder Aufsehen. Und jetzt gibt es im Londoner Designmuseum erstmals eine designfokussierte Ausstellung des Künstlers. So zumindest kündigt das Londoner Designmuseum die Show in seinen Räumen an. Unter dem Titel Making Sense. Und mein Kollege Robert Rottefer hat sich für Fazit schon mal umgeschaut. Robert, vielleicht könnte man im besten Denglisch die offensichtliche Frage stellen, making sense, macht es Sinn, einen Künstler wie Ai Weiwei als Designer zu betrachten?
Ja, das ist irgendwie eigentlich genau das, was diese Ausstellung im Design Museum eigentlich nicht tut, sondern sie beschäftigt sich stattdessen mit Ai Weiweis Blick aufs Design. Also das wäre zugegebenermaßen auch nicht unbedingt das Thema gewesen, das ich jetzt wenn ich unvoreingenommen gewesen wäre, selbst aus diesem großen Ausstellungsraum mitgenommen hätte. Aber es ist zumindest das Konzept, so wie es der Chefkurator des Designmuseums Justin McGurk in seiner kleinen Rede an die Presse heute Vormittag erklärt hat.
We're using Wei Weis work as a lens.
Wir verwenden Ai Weiweis Werk als eine Linse zur Betrachtung von Design. Ich verwende dieses Wort Design in seiner weitestmöglichen Bedeutung in der Geschichte des menschlichen Handwerks, von neolithischen Werkzeugen bis zur Erschaffung moderner Städte. Wir präsentieren Ai Weiwei also nicht als Designer, sondern als einen Künstler mit Ansichten zu Design. Der Rahmen der Ausstellung ist sehr präzise.
Boah, das klingt ambitioniert, eine Ai Weiwei-Ausstellung, die die Geschichte des Designs von der Jungsteinzeit bis jetzt umreißt. Wie muss man sich das jetzt konkret vorstellen?
Ja, also im Zentrum der Ausstellung sind mal so 5 rechteckige Felder in chronologischer Reihenfolge. Das sind Gegenstände säuberlich angeordnet. Einmal Still Life, Ai Weiweis Sammlung von über 4000 prähistorischen primitiven Werkzeugen, die er jetzt eben durch diese Menge von so raren Museumstücken erst recht wieder zu gewöhnlichen Gebrauchsgegenständen macht.
Ja, Sie sagen jetzt gewöhnliche Gebrauchsgegenstände, aber wenn er das als Künstler tut, werden sie dann nicht doch wieder überhöht zu seinem Kunstwerk?
Ja, genau. So wie auch die nächsten 2 Felder, die da am Boden ausgelegt worden sind, also Spouts und Untitled, Porcelain Bowls. Also es sind beides Gegenstände aus der Song-Dynastie von 960 bis 1279 westlicher Zeitrechnung. Also Spouts sind die Schnäbel von Teekannen, die damals in China industriell, aber per Hand schon hergestellt wurden. Und wann immer so ein Gefäß nicht ganz in Ordnung war, nicht ganz richtig rausgekommen ist, dann wurde der Schnabel abgebrochen. Und diese Sammlung abgebrochener Teekannenschnäbel ist laut Katalog eine allegorische Aussage über die unterdrückte Meinungsfreiheit in China. Also das andere wiederum ist ein Feld von ebenfalls rund 1000 Jahre alten kleinen Porzellankügelchen, täuschend hübsch, aber wenn man dann erfährt, dass sie damals als tödliche Geschosse verwendet wurden, dann verändert das natürlich seine Bedeutung. Und mit den restlichen beiden Feldern, die ich da erwähnt habe, wird es dann persönlich. Also das eine besteht aus Scherben von Porzellanskulpturen, die die Behörden bei der Zerstörung von Ai Weiweis Studio in Beijing hinterlassen haben, und das andere ist Lego-Incident, also aus jener Zeit, wo Ai Weiwei aus Lego-Porträts politischer Gefangener gefertigt hat. Damals hat ihm Lego dann keine Steine mehr geliefert und als Reaktion darauf wurden ihm aus aller Welt als Spende Lego-Steine geschickt und die hat er hier jetzt auch zu so einem Rechteck ausgelegt. Also die Botschaft ist in beiden Fällen wohl klar, also aus der gegen ihn gerichteten Repression wird erst recht nur noch mehr Kunst.
Ja, und der Designzusammenhang besteht jetzt darin, dass Lego auch eine Form von Design ist. Ai Weiwei war ja auch als Architekt tätig. Ist das auch ein Aspekt dieser Ausstellung?
Ja, ist es auch, aber buchstäblich am Rande. Also auf den Wänden sieht man unter anderem Fotos von der Bauphase des berühmten Vogelnest-Stadions, das Ai Weiwei für die Olympischen Spiele 2008 in Beijing gemeinsam mit Herzog de Meuron entworfen hat. Aber von dem er sich dann danach aus Protest gegen die Regierung erst recht wieder distanziert hat. Und vielleicht liegt es ja auch daran, dass er seine architektonisch aktive Phase in China jetzt hier nicht repräsentiert haben wollte. Also ich habe jedenfalls Justin McGurk, den Kurator, nachher darauf angesprochen.
We're not presenting him as an architect. We could have.
Wir präsentieren ihn nicht als Architekten. Wir hätten zwar eine Ausstellung über seine Architektur machen können, aber Ai Weiwei ist daran nicht interessiert. Seine Arbeit am Vogelnest-Stadion mit Herzog de Meuron war für ihn als Architekt gewissermaßen der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Er wollte nicht für die Regierung nationale Symbole kreieren.
He didn't want to be a pawn of the government creating national symbols.
Ja, soweit Justin McGurk, der Kurator des Londoner Design Museums. Nun wird diese Ausstellung vom Museum ja als Takeover, also als Ai Weiweis Übernahme dieser Institution vermarktet. Ausstellungen von Ai Weiwei sind ja in der Regel immer Publikumsrenner. Lohnt sich denn hier ein Besuch?
Ja, es sind schon sehr eindrucksvolle Dinge dabei, die ich jetzt auch gar noch nicht einmal erwähnt habe oder auch manche, die man noch nie gesehen hat. Aber grundsätzlich gibt's schon das bei Ai Weiwei eigentlich typische Problem. Fast alles, was da zu sehen ist, wirkt erst wirklich durch die Beschreibung des Konzepts im Katalog. Und noch zwei kleine konkrete Kritikpunkte zur Ausstellung selbst hätte ich, nämlich die so um 2005 von Ai Weiweis Studenten gefilmten Straßenbilder eines Beijing, wie es mittlerweile nicht mehr steht, die werden auf Bildschirmen in flachgewalzter 16:9 Optik in die Breite gezogen gezeigt. Das habe ich gefunden, ist so als präsentationstechnisches Detail ein bisschen enttäuschend für ein Designmuseum. Und außerdem das spektakuläre Herzstück der Ausstellung, eigentlich eines seiner besten Werke, nämlich Water Lilies, ein riesiges, quasi pixeliertes Wandbild aus Legosteinen gemacht nach einem der Seerosenbilder von Monet. Und als persönliche Note dazu sieht man darauf auch noch den Eingang zu der Höhle, in der Ai Weiwei aufgewachsen ist, als Kind seines in der Kulturrevolution in Ungnade gefallenen Dichtervaters. Und dieses also wirklich wesentliche Bild ist so von anderen Gegenständen förmlich verstellt, dass man es nur von ganz nahe betrachten und nicht in seiner Gesamtheit sehen kann. Und das finde ich eigentlich schade.
Der Künstler Ai Weiwei und seine Ansichten zum Design, Making Sense, so heißt die Ausstellung, im Londoner Design Museum zu sehen, ist diese Ausstellung bis zum 30. Juli. Und Robert Rottefer hat uns schon mal ein bisschen mit hineingenommen. Ganz herzlichen Dank dafür.
Danke.
Und jetzt geht es um zwei neue Filme in unseren Kinos. Unser Filmkritiker Jörg Taschmann hat sie schon gesehen und da ist einer dabei, bei dem schon der Titel ziemlich schräg klingt, Olaf Jagger. Das ist eine deutsche Fake-Doku mit dem sächsischen Komiker Olaf Schubert und der glaubt plötzlich, er könne der Sohn von Mick Jagger sein. Und wie kommt er darauf? Er findet im Keller Interviewbänder seiner inzwischen verstorbenen Mutter, darauf ein Radiointerview mit Mick Jagger, entstanden im Kalten Krieg. Frage an Jörg Taschmann, also der Sachse Olaf Schubert als angeblicher Sohn von Mick Jagger, kann man das überhaupt ernst nehmen oder wird es hier schwer klamottig?
Na, Olaf Schubert nimmt sich zum Beispiel sehr ernst. Er recherchiert bei Arbeitskolleginnen seiner Mutter. Dadurch, dass er sich so ernst nimmt, nimmt man ihn in gewisser Weise auch ernst. Und das ist witzig, auch komisch, sogar mit so einem leichten Hang zur Tragikomik. Es geht auch um die Midlife-Crisis von Olaf Schubert. Und es ist eben nicht klamottig oder derb, sondern ich fand es wirklich unterhaltsam und habe mir so richtig gewünscht, dass vielleicht irgendwas an der Geschichte doch stimmt. Obwohl man natürlich die ganze Zeit weiß, dass sie Quatsch ist. Aber genau, weil dem Film diese Gratwanderung gelingt, macht der wirklich Spaß. Und dann trifft eben Olaf Schubert auch sehr viele Kollegen und Promis, die sich übrigens selbst spielen.
Hören wir mal einen Ausschnitt, der klingt so.
Mir ist das hier in die Hände gefallen. Dort höre ich meine Mutter mit wem reden? Mit Mick Jagger.
Die unterhalten sich oder Interview oder was?
Das ist schon, ja, ist eine Interview-Situation, aber geht darum, jetzt rauszufinden, warum war die dort? Wie kam die an den ran?
Wir hatten ja auch mal fast ein Treffen mit den Stones. Da kam ein Anruf zu unserer Managerin Traudel. Die sind in West-Berlin und hören am Fenster im Radio und fanden das irgendwie spannend und geil und wollten sich mit uns verabreden. Alle Glocken haben geläutet und wir werden jetzt mit Stones auf Tournee gehen und sonst was. Ne? Die haben Mick Jagger und Keith Richards aber an der Grenze nicht durchgelassen.
Also Jörg, ich muss gestehen, ich habe nicht erkannt, wer das ist. Wer spricht denn hier?
Das ist der City-Sänger Toni Kral, der wirklich eine Geschichte erzählt, die es wirklich gegeben hat. Also City hat wirklich eine Weile gehofft, dass sie mit den Stones in irgendeiner Form spielen können. Das ging dann immerhin so weit, dass wenigstens ein Produzent der Stones bis nach Ost-Berlin kam. City hat dann auch mal eine englischsprachige Platte gedreht. Also hieran sieht man eben auch, wie sich eben Fiktion, aber eben auch Dokumentation in diesem Film ganz geschickt mischen.
Erfahren wir denn auch ein bisschen was über das Leben in der DDR und wie so ein Interview überhaupt hätte entstehen können?
Ja, weil es geht einfach auch um Sehnsüchte, auch um dieses Gefühl, eingesperrt zu sein und dann diese doppelte Sensation, dass Olaf Schubert plötzlich merkt, Mutti, wie er sie natürlich immer nennt, hat nicht nur Mick Jagger interviewt, sondern wie hat sie es auch geschafft, überhaupt die Erlaubnis zu bekommen? Man konnte ja nicht einfach so 1965 in Westen fahren und die Stones sehen, da musste man sich mit der Stasi arrangieren und. Und dann gibt's eben eine Ex-DT64-Moderatorin, Christine Dehn, die auch wieder sich selbst spielt, dann in der Ruine der Nalepa-Straße des ehemaligen DDR-Rundfunks hin und her geht. Und das zeigt auch was indirekt so von abgewickelter DDR-Radiogeschichte.
In dem Trailer, den ich mir angeguckt habe, da sieht man Flake von Rammstein, wie es da heißt, mit Mick Jagger telefonieren. Der weiß auch nicht, wie man Olaf Englisch ausspricht. Das haben wir vorhin schon kurz gehört. Gedreht hat das Ganze die Dokumentarfilmregisseurin Heike Fink. Das klingt jetzt so, Jörg Taschmann, als hätte sie es geschafft, diese Fake-Geschichte ziemlich glaubhaft zu inszenieren.
Ja, das hat sie, weil sie eben auch vom Dokumentarfilm kommt und weil sie auch mit den Mitteln des Dokumentarfilms inszeniert hat. Und dadurch wirkt eben vieles einfach auch authentisch, auch wenn sie zum Beispiel Rolling Stones Fanclubs einmal im Westen und einmal im Osten dreht. Das stimmt dann auch wieder alles, was da ist. Und man weiß immer nie so genau, was ist authentisch, was hat man hier inszeniert, was glauben die Leute wirklich, die vor der Kamera stehen. Und wir sind hier eben nicht bei Borat, sondern das ist wirklich ein Film, der es schafft, wirklich zu unterhalten, Spaß zu machen, aber irgendwie sich auch ernst zu nehmen. Und deswegen macht er wirklich auch Spaß.
Olaf Jagger, also eine Empfehlung von Jörg Taschmann. Und jetzt schauen wir auf einen weiteren Film, der morgen in die Kinos kommt. Ein Thriller, die Kairo-Verschwörung von Tarek Saleh. Worum geht's hier?
Also Regisseur Tarek Saleh ist in Ägypten eine Persona non grata. Das liegt an dem Film, den er davor gedreht hat, die Nile-Hilton-Affäre. Und diesmal hat er sich die Uni in Kairo Azhar ausgesucht. Das ist die bekannteste islamische Uni überhaupt. Hier wird der sunnitische Islam gelehrt. Und da gibt es eben Gelehrte, die eher einen radikalen, antiwestlichen Islamismus propagieren. Andere dagegen zitieren sogar, jetzt zitiere ich, den jüdischen Philosophen Karl Marx. Also man sieht da auch so eine gewisse Vielschichtigkeit, von der wir im Westen gar keine Ahnung haben. Und dann plötzlich geschehen mysteriöse Morde. Der Geheimdienst mischt sich ein. Und man will diese Universität sozusagen auf Parteilinie bringen, des neuen Präsidenten Sisi. Und dazu benutzt man einen naiven Studenten, einen Fischersohn aus der Provinz. Und Tarek Saleh nennt eben Jean Le Carré und Umberto Eco als seine großen Vorbilder und brilliert hier vor allem als Regisseur, der sich nicht für reine Action, sondern für die psychologischen und politischen Hintergründe interessiert. Und das gelingt ihm meisterhaft.
Wie muss man sich das vorstellen? Durfte er denn da drehen an dieser Universität in Kairo?
Durfte er nicht. Das ist alles in Istanbul gedreht worden. Es haben auch keine ägyptischen Schauspieler gedreht. Das war zu gefährlich. Er hat dann arabische, palästinensische Schauspieler genommen. Faris Faris, ein großer Star in Schweden, selber mit libanesischen Wurzeln, spielt diesen zwielichtigen Geheimdienstmann Ibrahim. Aber für uns wirkt das trotzdem sehr authentisch. Aber Ägypter wissen natürlich, dass es nicht in Kairo gedreht worden ist.
Und das Ganze funktioniert als spannender Thriller, höre ich so raus?
Ja, aber eben als ein Thriller, der einerseits wirklich dadurch auch spannend ist, weil er vielschichtige Charaktere, also auch dieser Geheimdienstmann, der ist eben nicht nur fies. Es geht auch um einen Mord. Plötzlich sind Leute tot. Es geht darum, wie immer wieder versucht wird, wie der Staat sich einmischt, durch den Geheimdienst auch Sachen inszeniert, Leute bespitzelt. Das ist spannend, aber es hat eben auch so eine philosophische Dimension. Und diese Mischung ist sehr schön.
Tarek Salehs Thriller Die Kairo-Verschwörung neben Olaf Jagger ab morgen im Kino zu sehen und für uns vorgestellt von Jörg Taschmann. Ganz herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Die Westfälische Wilhelms-Universität in Münster ändert ihren Namen. Der Senat der Uni sprach sich mit großer Mehrheit dafür aus, dass Namensgeber Kaiser Wilhelm II. Gestrichen wird. Wenn das Land Nordrhein-Westfalen zustimmt, tritt die Änderung ab Oktober in Kraft. Die Hochschule heißt dann Universität Münster. Wilhelm II. Wird nach neuesten Forschungsergebnissen als militaristisch und nationalistisch, antislawisch und antisemitisch angesehen. Die UN-Kulturorganisation UNESCO will die Ukraine auch weiter unterstützen. Das sagte UNESCO-Generalsekretärin Azoulay bei ihrem Besuch in Kiew. Bisher seien über einen Notfallplan 27 Millionen Euro für Denkmäler und Kunstwerke, Computer für Distanzunterricht und Schutzausrüstung für Journalisten geflossen. In den nächsten Wochen werde die UNESCO über 9 Millionen Euro für den Bildungsbereich mobilisieren. Die Kriegsschäden seien enorm, sagte Azoulay. Allein für den kulturellen Sektor seien in den nächsten 10 Jahren 6 Milliarden Euro erforderlich. Pink Floyd Mitbegründer Roger Waters geht gerichtlich gegen das geplante Auftrittsverbot in der Frankfurter Festhalle vor. Beim Verwaltungsgericht Frankfurt ging heute ein Eilantrag ein, wie eine Sprecherin sagte. Stadt und Land wollten den Auftritt verhindern, weil sie dem Musiker Antisemitismus vorwerfen. Waters weist das zurück. Der Musiker berufe sich auf die Kunst- und Meinungsfreiheit, so die Sprecherin. Er wolle erreichen, dass er mit einer einstweiligen Anordnung am 28. Mai 2023 die Halle betreten darf. Die Stadt München hingegen sieht keine Möglichkeit, Waters Konzert in der Olympiahalle am 21. Mai zu verbieten. Oberbürgermeister Reiter teilte mit, dem Stadtrat habe am 22. März ein Rechtsgutachten vorgelegen, nachdem er über eine Absage des Konzerts nicht abstimmen könne. Der Leipziger Thomanerchor wird mit der Bach-Medaille der Stadt Leipzig geehrt. Die höchste Auszeichnung der Stadt auf dem Gebiet der Musik soll bei der Eröffnung des Bachfestes Anfang Juni übergeben werden. Damit sollen zugleich sämtliche Thomaskantoren seit Johann Sebastian Bach gewürdigt werden. Kein Ensemble habe sich im Laufe der letzten 300 Jahre so sehr um die Pflege und Verbreitung von Bachs Kirchenmusik verdient gemacht wie der Thomanerchor, begründete die Jury ihre Entscheidung. Ab der Osternacht wird der Kölner Dom nach monatelanger Dunkelheit wieder beleuchtet. Das kündigte Dombaumeister Füssenich im kirchlichen Online-Portal domradio.de an. Wegen der Energiekrise war die Kathedrale seit August nachts weitgehend dunkel. Jetzt wurde eine neue LED-Beleuchtung angebracht. Das Osterfest sei bewusst für das Anschalten gewählt worden, als Symbol, dass das Licht in die Welt komme.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Und auch heute, wie täglich in dieser Woche, schauen wir in den Maschinenraum des Kulturbetriebs. Wir stellen Berufe vor, die selten im Rampenlicht stehen, aber ohne die der Kulturbetrieb nicht laufen würde. Heute treffen wir einen Mann, der Motive für Filme sucht und findet. Christian Meinecke, er ist Location Scout, Gründer des Motivbüro in Berlin und seit fast 2 Jahrzehnten wichtiger Ansprechpartner, wenn es um den richtigen Drehort geht. Schönen guten Abend, Herr Meinecke.
Guten Abend, Frau Burkhardt.
Herr Meinecke, gerade läuft im Kino der international erfolgreiche Film Tar, in dem Kate Blanchett eine Dirigentin spielt. Sie haben Orte für diesen Film gefunden, aber auch für die Netflix-Serie Die Kaiserin. Die wurde in Teilen im Studio Babelsberg gedreht, aber eben auch im Schloss Weißenstein in Pommersfelden, dem Münster St. Georg in Dinkelsbühl oder dem Schloss Eremitage in Bayreuth. Wie haben Sie denn diese Orte gefunden? Hatten Sie da so eine Art Schlosskatalog?
Ja, da muss man sich erstmal dann den Gegebenheiten des föderalen Kulturförderzirkus unterordnen und schauen, wo kommt das Geld her. In dem Fall gab es verschiedene Optionen. Es gibt die Option, das in Mitteldeutschland zu drehen. Dann haben wir uns da den Bestand angeschaut. Und es gab eben die Option, das in Bayern zu machen. Und dann ist es tatsächlich relativ enzyklopädisch. Man schaut viele Schlösser an und arbeitet sich da durch den Bestand.
Reisen Sie denn dann von Schloss zu Schloss oder schauen Sie sich so Kataloge an?
Nee, man destilliert die Kataloge, die man meistens aus dem Internet hat, runter auf einige Favoriten, die man sich anschaut. Und im nächsten Schritt geht es dann an die Produktion weiter. Der Szenenbildner schaut sich das an. Und noch einen Schritt weiter wäre es dann Regie und Kamera, die da auf Motivbesichtigung hinfahren würden.
Wann dreht man denn überhaupt an einem echten Ort? Ist das eine Kostenfrage oder hat das mit Finanzen zu tun oder mit Drehgenehmigungen? Und wann dreht man im Studio?
Ja, das hängt sehr von der Regiepersönlichkeit ab, genauso wie von den Kosten natürlich. Es gibt Regisseure, die würden am liebsten alles im Studio drehen und nehmen dann die Unbillen des Location-Drehs, wo natürlich nicht immer alles kontrollierbar ist, ungern auf sich. Es gibt wiederum Regisseure, die brauchen das ganz stark, um ihre Sprache zu finden. Die arbeiten ganz stark mit den Orten, die man findet. Und manchmal ist es eine Mischung aus beiden. Da sind es dann die Kosten, die die Produktion drücken. Und große Studiobauten sind enorm teuer. Und da versucht man in Deutschland doch in den meisten Fällen, da eine Location zu finden, in der man das erzählen kann.
Jetzt wissen wir ja, dass die Orte nicht immer den Geschichten entsprechen. Winnetou wurde nicht im Wilden Westen gedreht, sondern in Kroatien. Mhm. Ich erinnere mich, Crusoe, der Film spielt nicht auf Hiddensee, sondern in Litauen und so weiter. Mhm. Sind Orte sowas wie Schauspieler, die sich so verwandeln können?
Ja, die deutsche Filmlandschaft ist da sehr divers geworden in den letzten 10, 15 Jahren und hat viele verschiedene Formate. Das geht natürlich vom Tatort, wo alles sehr real ist, wo wenig überbaut wird, bis hin zu eben großen internationalen Produktionen, die sehr viel mit Production Design arbeiten und sehr viel mit VFX, also mit digitalen Ergänzungen arbeiten. wo dann meine Arbeit oft darin besteht, quasi die Basis zu liefern und dann aber noch ganz viele Schichten draufgelegt werden, bis man dann das fertige Bild hat.
Was heißt jetzt konkret die Basis liefern?
Nehmen wir Kriegsfilme, dann sind es bestimmte Landschaften, die dann noch ergänzt werden.
Also mal so ein konkretes Beispiel, der Regisseur sagt, wir wollen einen Kriegsfilm drehen, im Westen nichts Neues zum Beispiel oder so, und wir brauchen ein Schlachtfeld und das sollte möglichst groß sein und es sollte so aussehen wie Frankreich oder so. Mhm.
Ersten Weltkrieg könnte man im Prinzip auch in Brandenburg machen oder eben in Tschechien, wie die Kollegen von im Westen nichts Neues. Da geht es wirklich darum, eine bestimmte Topografie zu finden, rauszufinden, ob man das da dann auch tatsächlich machen kann. Und dann würde ergänzt werden durch Szenenbild, Schützengräben, Stellung, Stacheldraht und durch die digitalen Kollegen dann noch Rauch und Explosionen. So wird Schicht für Schicht aufgebaut auf das, was man irgendwann mal als unbelecktes Feld dann definiert hat.
Sie scouten ja für teilweise sehr aufwendige Produktionen, zum Beispiel auch für dystopische Serien. Wie kommt es dann, dass Sie zum Beispiel für so eine Serie Sylt entdeckt haben? Braucht man da ein gutes Abstraktionsvermögen?
Da brauchte man ein gutes Abstraktionsvermögen. Die Serie hieß Helgoland. Ob es dabei bleibt, bin ich gespannt. Aber da gab es ein langes Hin und Her in der Produktion. Letztlich war das dann eine Regieentscheidung. Die Produktion hat sich damit ein bisschen schwer getan, weil es natürlich logistisch kompliziert ist, auf einer Insel zu drehen. Zumal Sylt ja bekanntermaßen auch nicht ganz billig ist. Aber da war dann irgendwann klar, dass für die Vorstellung, die der Regisseur Robert Schwentke hatte, Helgoland in seiner Verfasstheit nicht funktioniert hat und man Alternativen brauchte. Und dann schaute man eben, wo man einen guten Look findet. Und dann waren es irgendwann die Friesischen Inseln. Natürlich braucht man ein gutes Koordinatensystem, in dem man eigentlich das Land, Deutschland, so einigermaßen, wie Sie das vorhin sagten, verschubladen kann, dass man ungefähr weiß, was wo ist und wo die Eigenheiten zu finden sind im jeweiligen Landstrich. Und so beginnen dann die ersten Schritte.
Kann man diesen Beruf eigentlich lernen? Ist das ein Ausbildungsberuf oder gerät man da so Stück für Stück rein?
Also mein erster Ausbildungsschritt war das klassische Kaffeekoch- und Drehbuchkopierpraktikum. Nee, also das ist wirklich der klassische Quereinsteigerjob. Mein Germanistikstudium hat natürlich seinen Teil dazu beigetragen. Germanisten können ja bekanntlich alles, aber das war jetzt nicht die zwingende Voraussetzung.
Jetzt habe ich schon gesagt, Sie machen das fast seit 20 Jahren. Wie hat sich denn der Beruf auch durch digitale Möglichkeiten verändert? Vielleicht braucht man ja bald gar keine Locations mehr, wo man sagen kann, das mache ich dir digital dann später hinten rein.
Ja, tatsächlich muss ja auch das Digitale, was hinten reinkommt, irgendwo fotografiert worden sein. Jetzt ist ja gerade ganz aufregend, was in der Welt von KI passiert. Man hat ja das Gefühl, der Sache sind keine Grenzen gesetzt. Deswegen bin ich jetzt noch vorsichtig. Aber bisher war es doch immer noch so, dass auch bei digital aufwendigen Produktionen wie 1899 auf dieser LED-Wand, dem sogenannten Volume, das muss irgendjemand fotografiert haben. Also es muss es irgendwo geben. Und man braucht schon häufig noch dann die Location, auch wenn sie dann nicht mehr live bespielt wird, sondern entsprechend fotografiert mit dem entsprechenden Equipment und dann ins Studio getragen wird. Aber nichtsdestotrotz ist nicht alles bisher, noch nicht alles am Computer.
Wenn ich mit meiner Wohnung gerne mal in einem Film auftauchen will, kann ich mich an Sie wenden und sagen, ich habe eine ganz tolle große Altbauwohnung, wollen Sie da nicht mal drehen, damit die Wände mal neu gestrichen werden? Wie läuft sowas? Gucken Sie sich Wohnungen an, wenn Drehorte gesucht werden, oder kommen die Leute da auf Sie zu?
Ja, das ist unterschiedlich. Mein Bereich ist doch eher der, bei dem dann sehr viel aufgebaut wird und wo Wohnungen keine so riesige Rolle mehr spielen. Man kann es anbieten über verschiedene Kanäle. Es gibt den wunderbaren Bundesverband der Location Scouts, bvlocation.de. Da gibt es ein Tool, da kann man seine Wohnung anbieten. Und man kann natürlich auch bei mir auf der Website motivbüro.de seine Wohnung zur Verfügung stellen, ja.
Wir haben jetzt auch noch diesen kleinen Werbeblock untergebracht. Herr Meinecke, ist Ihnen schon mal passiert, dass Sie keine Lösung gefunden haben, dass das total schief gegangen ist?
Absolut, ja, ja. Also total schiefgegangen nicht und gar keine Lösung gibt es am Ende auch nicht. Aber man braucht eine hohe Frustrationstoleranz in dem Beruf. Man muss lange Wege gehen teilweise, gerade bei TAR mussten die Kollegen lange Wege gehen, bis dann wirklich die Location gefunden war. Man denkt häufig, das ist es jetzt, das erfüllt alle Vorgaben, das sieht wunderbar aus, das ist ein spannender Ort, das müsste es doch jetzt werden. Und dann sind es eben doch in diesem kreativen Prozess ganz verschiedene Vorstellungen, die zusammenkommen. Und dann fällt man damit auf die Nase und muss sich wieder aufrappeln und hat dafür schon wahnsinnig lange gesucht und muss dann vielleicht noch mal so lange dafür suchen. Aber das ist eine wichtige Qualität in dem Beruf. Man muss mit Fehlschlägen umgehen können und auch damit, dass man einen so winzigen Ausschnitt unserer Realität sucht, dass die Suche durchaus wirklich lange dauern kann.
So, letzte Frage, Herr Meinecke. Was suchen Sie gerade?
Als nächstes wird es wieder ein Projekt mit Robert Schwentke geben. Das ist auch wieder eine internationale Co-Produktion und wir werden Boston in Deutschland suchen. Boston, Massachusetts, die Küste, Cape Cod. Dazu müssen wir uns irgendwas Schlaues in Deutschland einfallen lassen werden. Und ich bin guter Dinge.
Schon eine Idee?
Ja, ach, die Friesischen Inseln, die haben sich ja gerade in der Zusammenarbeit mit Robert Schwentke sehr bewährt. Es könnte natürlich auch dann auf dem Darß sein, wo man endet. Oder auf Rügen, auch sehr schön. Das ist dann das Puzzle, das es zu legen gilt. Und es sind auch die einzelnen Elemente, die sehr aufeinander wirken. Dann muss man gucken, wie es zueinander passt. Aber ich glaube, wir können großartige Vorschläge machen.
Das sagt Christian Meinecke, Location Scout, der Mann, der Boston auch in Deutschland findet, in unserer Fazitreihe zu berufen im Maschinenraum des Kulturbetriebs. Morgen stellen wir Ihnen den Buchrestaurator Michael Dietz vor. Und alle Berufe finden Sie natürlich unter Deutschlandfunk Kultur oder in unserer kostenfreien Audiotheks-App. Und Ihnen, Herr Meinecke, jetzt viel Erfolg für die Suche nach den perfekten Orten.
Ich danke Ihnen, Frau Burkhardt. Machen Sie es gut.
Das Erdbeben in der Türkei Anfang Februar, das hat nicht nur Menschen getötet und Häuser einstürzen lassen, es hat das komplette Leben in dem betroffenen Gebiet auf den Kopf gestellt. Natürlich auch das von Künstlern und Künstlerinnen. Sie haben ihre Arbeiten verloren oder ihre Arbeitsmöglichkeiten. Aber für manche gibt die neue Situation auch neue Möglichkeiten. Uwe Lüb hat sich für Fazit umgehört und traf zunächst auf ein optimistisch stimmendes Beispiel.
Wenn Ali Uğur sein Hatay-Sinfonieorchester dirigiert, ist er in seinem Element. Vor 4 Jahren erst versammelt er in Antakya Musikerinnen und Musiker um sich, professionelle Musiklehrerinnen und Lehrer, Studierende am Konservatorium. Doch es ist schwierig. Erst bremst die Pandemie, nun das Erdbeben. 4 der insgesamt fast 100 Aktiven kommen ums Leben. Aber aufgeben kommt nicht in Frage, sagt Ali Uğur.
Unsere Stadt ist zerstört. Die Musiker haben sie verlassen. Aber dem Orchester bleiben sie treu. Ich bin in der Stadt geblieben.
Und er hat alle Hände voll zu tun. Das Orchester soll spielen, auch in Istanbul. Vor dem Erdbeben muss Uğur um Beachtung für sein Orchester kämpfen. Nun ist es plötzlich fast landesweit bekannt.
Früher hat uns niemand beachtet. Leider, nach dem tragischen Erdbeben ist das anders. Aber das ist natürlich gut, weil es das Überleben des Orchesters sichert.
Das Überleben eines Orchesters, das nicht nur klassische, sondern auch die volkstümliche Musik der ganzen Region spielt. Und das vielleicht helfen kann, mit Musik das Leid und den Schmerz der Erdbebenopfer zu lindern.
Wir werden Musik machen, die vom Leid durch das Erdbeben erzählt, von der Stille, der Einsamkeit, vom Alleingelassensein. Aber wir wollen auch Musik machen, die aus diesem Leid herausführt. Oder anders gesagt, wir wollen Musik machen, die die Geschichte dieser Stadt erzählt.
Musik Musik ist auch Michels Leidenschaft. Er ist Schlagzeuger der türkischen Rockband Mengene aus Antakya. Er lebt davon, Musik zu machen und zu unterrichten. Doch das Haus ihres Proben- und Unterrichtsraums ist teilweise eingestürzt. Nur ein paar Sachen haben sie retten können, sagt er. Der Verlust des Raums trifft ihn hart.
Es war wie ein zweites Zuhause für uns. Wir haben dort nicht nur geprobt oder Unterricht gegeben, sondern das Studio wie ein Café genutzt. Den ganzen Tag haben wir dort verbracht.
Eines Tages werden sie nach Antakya zurückkehren, hofft er irgendwann, wenn die Folgen des Bebens behoben sind. Es hat auch ihn persönlich verändert, sagt Michel und erzählt von der Rohrflöte, die er eigentlich nie gemocht habe.
Bei dem Erdbeben ist mein alter Rohrflötenlehrer gestorben. Möge er in Frieden ruhen. Jetzt entdecke ich plötzlich meine Leidenschaft für dieses Instrument und übe wieder öfter. Es ist etwas passiert in mir.
So beschreiben es auch andere Künstler. Suna Kartal ist Malerin. Vor dem Beben arbeitet sie an einer Einzelausstellung ihrer Bilder und sie will einen Lehrauftrag für Studierende annehmen. Doch all das wird vorerst nichts.
Im Moment kämpfen wir hier in Antakya ums Überleben. Das hat Priorität, unsere persönlichen Bedürfnisse zu befriedigen. Die Kunst rückt erstmal in den Hintergrund.
In den Hintergrund vielleicht, aber nicht raus aus ihrem Kopf. Im Gegenteil, die tiefen Einschnitte durch das Erdbeben in das Leben so vieler werden sich in ihrer Kunst wiederfinden, sagt sie.
Ich habe erste Skizzen gemacht, ich werde sie später nutzen. Und natürlich wird sich das Leid in meinen Gemälden widerspiegeln. Ich warte nur darauf, eine geeignete Umgebung zu schaffen.
Eine Umgebung, in der sie wieder arbeiten kann. Sie werde ein neues Atelier einrichten, auch wenn das sicher nicht leicht werde.
Uwe Lüb über die Folgen des Erdbebens in der Türkei für die dortige Kulturszene. Wie sich der Karfreitag bereits in den Feuilletons der gedruckten Zeitung vom Donnerstag abbildet, das führt uns jetzt Arno Orzesik eindrücklich vor und er beginnt mit einer zentralen Frage.
Sind Sie davon überzeugt, dass mit dem Tod alles aus ist? Dann wird es Ihnen vielleicht albern vorkommen, dass die Wochenzeitung Die Zeit in großen Lettern fragt, worauf freuen Sie sich nach dem Tod? Volker Weidermann erläutert, dass er sich von dem Bestatter Julian Heigl inspirieren ließ, der genau diese Frage auf Twitter gestellt hat und unter anderem zur Antwort bekam, aufs Rumgeistern. Erstmal ausschlafen, dann die anderen besuchen. Jesus sehen. Kein Twitter. Nicht jede Nacht in den Schlaf weinen. Davon animiert, aber auf mehr Text aus, hat der Zeitautor Weidermann Schriftsteller nach ihren Hoffnungen auf das Leben im Jenseits gefragt. Peter Nadosch zum Beispiel erzählte ihm, dass er nach einem Herzinfarkt bereits einmal gestorben oder zumindest auf dem geraden Weg ins Jenseits war. In diesen wahrscheinlich 3,5 Minuten waren alle meine 90 Milliarden Neuronen mit allen ihren Verbindungen und Querverbindungen in regen Bewegungen. Mit an 3 Dimensionen gewöhnten Augen hätte ich nicht einmal diese Dimensionen zählen können. Eine Unzahl. Natürlich findet das Leben und der Tod nicht in den 3 uns bekannten Dimensionen statt. Noch mehr als Nadoschs Nahtoderfahrung beeindruckt uns die Jenseitserwartung des Schriftstellers Feridun Zaimoglu, seines Zeichens Muslim. Ich bin, wie du vielleicht weißt, gottgläubig. Ich freue mich auf den langen, selbstvergessenen Schlaf bis zum Tag der Auferstehung. Ohne Durst und ohne Hunger, ohne Schmerz und ohne Heftigkeiten. Ich freue mich, dass ich erblinde, ertaube und erlahme, bis der Ruf aus großer Höhe mein Grab scheitelt, dass ich entsteige dem alten dunklen Unglück. Ich freue mich, dass ich als bloße Seele namenlos hinabsinke, um herauszusteigen. Ich freue mich über die Erdklumpen und Zweigstücke, die sich von meinem neuen Fleisch lösen und fallen. Der Zeitautor Weidermann schreibt zu diesen unerhörten Sätzen, wohl dem, der solchen Glauben hat. Wenn wir Richard Kämmerlings in der Tageszeitung Die Welt richtig verstehen, zählt auch er sich zu den Gläubigen. Unter der Überschrift »Das habe ich am Christentum nie kapiert«, fragt Kämmerlings, »warum musste Jesus so grausam sterben?« und schlägt je länger, desto stärker den Predigerton an. Dass dieser konkrete, leidvolle Tod Jesu sinnlos für die Erlösung nicht irgendwie kausal notwendig ist, verbindet ihn paradoxerweise besonders nah mit dem ebenfalls sinnlosen Leiden in der Welt, das sich auch nicht überhöhen lässt. Die Sinnlosigkeit des Todes gehört gerade zur 100%igen menschlichen Natur des Gottessohnes. Jesus musste nicht sterben, aber er musste leben, weil er nach christlicher Vorstellung das Leben an sich ist, der Grund dafür, dass überhaupt etwas ist und nicht vielmehr nichts. Nun, im Pietismus haben wir gelernt, dass Jesus um der Erlösung der Welt willen sehr wohl am Kreuz leiden und sterben musste. Aber sei es drum. Kämmerlings predigt weiter: Der Tod ist mit der Menschwerdung Jesu nicht aus der Welt, aber für Christen besteht die Hoffnung, dass er nicht das letzte Wort hat. Bei Paulus heißt es erlösungsgewiss: Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Laut dem Berliner Tagesspiegel besteht die Gefahr, dass sich über die Feiertage die Gläubigen in Jerusalem das Leben zur Hölle machen. In Jerusalem ist jeder Stein mit religiöser Bedeutung aufgeladen, als hätte sich Gott als Immobilienmakler betätigt, erläutert Tessa Schischkowitz. 2023 ist alles noch angespannter als sonst, weil alle drei Religionen gleichzeitig feiern. In der Altstadt stehen jetzt schon an jeder Ecke schwer bewaffnete israelische Soldaten. Für Freitagmittag, wenn 250.000 muslimische Palästinenser zum Freitagsgebet auf den Haram al-Sharif drängen, werden schlimme Ausschreitungen befürchtet. Statt die gemeinsamen Wurzeln der drei Religionen zu feiern, bekriegen sich vor allem jene Religionen, die heute territoriale Ansprüche auf die Stadt stellen, Juden und Muslime. Es ist offenbar nicht zu ändern, was für die menschliche Seele das Schönste und Erhabenste sein könnte. Die Liebe zu einem Gott erweist sich als sprudelnder Quell der Gewalt. Und das war's. Falls Sie den zeitungsfreien Karfreitag noch nicht restlos verplant haben, tun Sie vielleicht, wozu eine Überschrift in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung rät: Den Tod bedenken, um das Leben zu feiern.
Das war Fazit mit Susanne Burkhardt. Ich wünsche eine gute Nacht.